So, jetzt überlege ich, ob ich noch predigen soll. Könnten auch etwas anderes tun, ja? Wir haben heute Morgen schon so vieles wirklich Gutes gehört, geistlich mit Tiefgang und mit echter Qualität. Vielleicht ist der eine oder andere hier, der sich noch anschließen kann, der auch ein Zeugnis hat, etwas, was er mit Gott erlebt hat oder wie Gott ihn durchgetragen hat oder wie jemand am Boden war und hat den Herrn erkannt neu oder irgendetwas, ja. Gibt es den einen oder anderen hier, der sagt spontan, ich würde gerne ein Zeugnis geben? Adele, ich frage mal weiter, sonst noch jemand? Sind es schon zwei? Okay, dann kommen wir mal nach vorne. Fangen wir mit der Adele an. Du willst wieder rumlaufen, gell?
Ja, auf der Alm. Also die Jutta hat mit der Jutta vorhin geredet, und hat gesagt, nächsten Sonntag, wenn du predigst, gebe ich ein Zeugnis, wie ich eine Kuh gerettet habe. Ich bin jetzt 30 Jahre gläubig und das erste halbe Jahr hat mich das Arbeitsamt auf die Alm geschickt. Hintere Sonnenwendjoch, da bei Bayerisch Zell und da war ich Sennerin. Bin ja Tirolerin, war ja nicht so schlimm für mich. Und dann war ich da Sennerin und nach der Arbeit, so um 16:30 bin ich immer aus der Hütte gekommen und an diesem Tag erst um 6:30. Und ich bin meistens noch aufs Gipfelkreuz gegangen, wie an dem Tag auf 2200 Meter. Und wie ich da oben war und runtergehen wollte, war schon ein bisschen spät und August schon nicht mehr so hell, kam es plötzlich ganz schwarz über mich, ganz, ganz schwarz, hinten, vorne, oben, unten, überall. Und geschüttet hat es wie aus Kübeln und geblitzt hat es hier geblitzt. Ich dachte, ich kann den Blitz anfassen und dachte, Jesus, was mache ich jetzt? Soll ich mich am Boden hinlegen auf dem Asphalt? Soll ich laufen? Soll ich gehen? Nur nicht unter einem Baum. Okay, bin gelaufen. Und dann stand auf einmal in der Kurve vor mir eine Kuhherde. Im strömendsten Regen haben die geweint, die Kühe. Ich wusste nicht, dass Kühe weinen. Ich weiß das von Elefanten, aber von Kühen wusste ich das nicht. Und die haben richtig geweint. Und in der Mitte stand eine, die hat nicht geweint. Und da habe ich gesehen, sie hatte so ein Loch im Leib, geblutet, Horn abgestoßen, geblutet. Dachte ich, okay, die ist abgestürzt. Was mache ich jetzt? Und dann habe ich sie betastet, da hat sie gezuckt und dachte, oh, sie hat Schmerzen. Jetzt muss ich Hilfe holen. Okay, ab in die Hütte. Oh, bis die Hütte kam, habe ich geschrien, Jesus, bring mich zur Hütte. Jesus, bring mich zur Hütte. Und es war schon noch ein Weg. Und dann kam ich zur Hütte, habe meinen Chef gesagt, bitte, Sie müssen Hilfe holen, da ist eine Kuh abgestürzt. Und er hat den Bauer angerufen, der kam um 9 Uhr abends mit dem Anhänger, hat die Kuh in den Stall gebracht, ins Dorf runter, Veterinär gerufen. Und der Veterinär sagt, okay, sie wird sich erholen, sie muss nicht geschlachtet werden, aber sie darf diesen Sommer nicht mehr auf die Alm.
Das habt ihr nicht gewusst, gell, dass die Adele mal Sängerin war.
Guten Morgen. Diese Woche am Montag, oder vergangene Woche am Montag, ist mir der Albtraum jedes Autofahrers passiert. Ich habe einen Radlfahrer gesehen. Ich bin längs abgebogen, ich habe so einen Schulterblick gemacht, meine Tochter Elina war mit dabei. Und wir haben sie beide nicht gesehen. Wir haben sie nicht gesehen. Ich bin links abgebogen, die Radlfahrerin kam auf der gleichen Richtung wie von mir daher. Ich bog ab und sie ist bei mir über die Motorhaube drüber gefallen. Ich habe den Körper, also die Elena hat geschrien, Jesus, hilf, im Auto. Und auch weil die Frau hat geschrien, ich habe geschrien und sie hat, Jesus, hilf, geschrien. Und wir haben sie im perfekten Salto über meine Motorhaube drüber fliegen sehen, vom Fensterscheibe aus, und lag dann auf der rechten Seite auf der Straße. Elena ist ausgestiegen gewesen, hat ihr aufgeholfen gehabt auf die Seite. Ich habe das Auto erstmal jetzt stehen gelassen, bin rübergelaufen und habe gesagt, ich muss aufs Auto wegfahren, das nutzt jetzt nichts hier gern. Und sie war relativ gut beieinander. Und dann haben wir so mit ihr geredet gehabt, sie hat noch telefoniert gehabt so, und dann haben wir später geredet gehabt. Sie hat gesagt, ich bin auf das Auto aufgeprallt, das war weich, das kann nicht weich sein, ein Auto. Trotz Helm kann das nicht weich sein. Und die Elena hat immer gebetet die ganze Zeit, auch wie die Polizei da gewesen ist und alles. Sie hat gebetet und gebetet und ihr ging es so richtig gut. Und dann habe ich am nächsten Tag sie nochmal angerufen gehabt und gesagt, wie geht's dir denn eigentlich? Sie hat gesagt, du, ich kann super gut schlafen, mir geht es echt gut. Für das, dass jetzt sie mit einer rasenden Geschwindigkeit, sie hat gesagt, wenn da ein Radargerät gewesen wäre, mich hätte geblitzt, die war so schnell. Die knallte mir ins Auto rein und wusch drüber. Beim Auto sieht man nichts. Dem Radl weiß ich nicht, was ist. Also eigentlich auch noch relativ gut ausgeschaut. Sie selber hat gesagt, der Aufprall war weich, ihr wenig passiert. Das ist einfach unglaublich. Und ich sage, du, ich habe die ganze Nacht für dich gebetet, ich konnte nicht schlafen. Sie hat gesagt, das habe ich gespürt, ich glaube und höre mächtig. Ich sagt, na, dich hat der Herr beschützt, ganz ehrlich. Und dann hat sie auch gesagt, du, deine Tochter, die war so stark. Und sie sagt, du, die ist andauernd neben mir gestanden, die hat im Stillen gebetet gehabt, einfach, weil es einfach doch so eine Wahnsinnssituation war. An dem Tag wurden wir wirklich geführt.
Das hat mich eben an etwas erinnert, was schon viele Jahre zurückliegt. Also ich erzähle nicht gern so Sachen, die schon so lange zurückliegen. Autounfall. Manchmal, oder anders, ganz am Anfang unseres Glaubenslebens waren wir in einer Gruppe, wo es immer hieß, du bist geheilt, du musst es nur glauben, es ist alles in Ordnung, es gibt keine Krankheit mehr, hat Jesus alles am Kreuz getragen, du bist geheilt. Okay, und wenn ich geheilt war, dann war es ja auch klar, dann brauche ich beim Autofahren keine Brille mehr, dann bin ich ja geheilt. Ja. Und ich habe damals in München gearbeitet, war viel in der Stadt beruflich unterwegs. Und es ist mir zweimal passiert. Ich hatte die Angewohnheit, am Anfang habe ich ja also nur Bibel gelesen. Und auch beim Autofahren, ich hatte so eine kleine Gideon-Bibel. Und wenn ich mit dem Auto an eine Kreuzung kam oder an eine Ampel kam, wo ich stehen bleiben musste, habe ich schnell meine Bibel genommen und habe gelesen. Ja, und habe schon aufgepasst, aber alles, weil ich ja keine Brille mehr hatte und ich war ja geheilt, hatte ich das nur ein bisschen schwammig wahrgenommen. Und man muss ja dann durchhalten, bis die Heilung sich manifestiert quasi. Und das muss man ja auch dann so tun. Und ich habe das damals gemacht, Vierteljahr lang, ja, dann, bis ich es verstanden hatte. Und dann stehe ich an der Donnersberger Brücke, ich greife wieder zu meiner kleinen Gideon-Bibel und lese weiter. Und habe dann in einem Augenblick den Eindruck, jetzt geht's weiter und ich gehe aufs Gas und fahre meinen Vordermann natürlich hinten rein. Und das ist mir noch ein zweites Mal passiert, ich weiß nicht mehr wo, das war dann in Schwabing irgendwo, bis ich dann höre, dass der Herr zu mir sagt, jetzt setz halt deine Brille endlich wieder auf. So, zwei Dinge habe ich dann nicht mehr gemacht. Ich bin nicht mehr ohne Brille gefahren, ich brauche zum Autofahren eine Brille. Ja. Und ich habe auch an der Kreuzung nicht mehr Bibel gelesen, an der Ampel. Ja. Ich dachte, es gibt genügend Zeit, ich muss nicht diese Minute auch noch nutzen, um Bibel zu lesen. Es ist beim Herrn schon in Ordnung. Ja. Und so macht man seine Erfahrungen und auch seine Erkenntnisse. Wir waren damals sehr, sehr junggläubig. Das war eigentlich die erste Phase, bis wir gemerkt haben, nee, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann waren wir auch in einem Seminar, wo es hieß, ja, Hiob war selbst schuld an seinem Leid, hat ein falsches Bekenntnis gemacht und so weiter. Ja, da hätte gar nichts passieren müssen beim Hiob eigentlich, der hat ja die Katastrophen erlebt. Er hat im Unglauben geopfert und er hat im Unglauben gesprochen. Und das lag mir so dermaßen quer damals. Ja. Das konnte ich einfach nicht glauben. Und ich bin dann abends nach Hause und habe zu meiner Frau gesagt, du, ich muss das Licht noch anlassen, ich muss unbedingt Hiob lesen jetzt noch. Und wir lagen dann im Bett, sie hat dann geschlafen und ich habe Hiob gelesen. Und schon in den ersten Kapiteln ist mir klar geworden, wir waren da erst, wie lange waren wir gläubig, ein Vierteljahr, 4, 5, 6 Monate, länger nicht. Und dann ist mir klar geworden, hey, hier steht aber etwas anderes wie das, was ich gehört habe. Hier stand dann ausdrücklich, und Hiob sündigte nicht mit seinen Lippen. Also er hat kein falsches Bekenntnis oder so gemacht, ja. Das falsche Bekenntnis, meine Kinder werden krank, also werden sie krank. Das falsche Bekenntnis, mir wird es finanziell schlecht gehen, also geht es mir schlecht. Also das konnte so nicht stimmen. Und hier stand es, nein, kein falsches Bekenntnis. Und dann hieß es weiter, es war keiner so gerecht wie mein Knecht Hiob, ja. Und dann wusste ich, die Quelle meiner Erkenntnis dessen, was Gott sagt, was das Wort Gottes sagt, ist nicht in erster Linie irgendetwas von irgendwelchen Leuten, die etwas sagen, sondern das bleibt die Schrift selber. Und hier ist die Quelle, wo ich alles prüfen kann, wo ich alles nachlesen kann und gucken kann und sehen kann, stimmt das überhaupt, was mir der Kerl da erzählt oder wie ist das? Ja, und das haben wir hier immer gelehrt. Ja, wenn ihr Bücher lest, da hinten hatten wir es jahrelang einen großen Büchertisch, ja, dann lest nicht nur die Bibel und sagt Ja und Amen zu, lest nicht nur die Bücher und sagt Ja und Amen zu allem, weil in der Regel wird jede Lehre mit ein oder zwei Bibelstellen versucht, biblisch zu begründen, aber oftmals ist es dennoch nicht biblisch. Ja? Aber wenn du den Kontext nachliest, dann in der Schrift, was sagt denn die Schrift an dieser Stelle eigentlich, um was geht es da? Und dann siehst du manchmal, die Aussage in dem Buch stimmt so gar nicht. Es ist hier etwas ganz anderes gemeint. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder zum Wort Gottes zurückkehren. Und in der Bibel selbst nachlesen, Gott, wie hast du es gemeint? Wie sagst du es? Ja, genau.
Ich habe ein Zeugnis, es ist ein ganz kleines, aber trotzdem hat es mich dort schon beeindruckt. Ich habe vor 2 oder 3 Wochen einen Termin am Herzcenter in Rosenheim gehabt. Und naja, ich war schon früh genug dran, halt zeitig passend. Und dann habe ich, das ist ja da mitten in der Stadt, wo es dann in die Fußgängerzone hineingeht, und da ist doch der kleine Parkplatz. Und den habe ich angesteuert. Da vorher waren wir dann zur Fußgängerzone durchgekommen auf den Max-Josefs-Platz. Und der war natürlich voll. Und wo ein Platz war, da ist ein Hügel gestanden, belegt. Dann habe ich hinten umgekehrt. Naja, jetzt muss man ja doch was anderes suchen. Und dann winkt mir der Parkwächter, da war eine kleine Parklücke, dann hat er mir abgewunken, die war ein bisschen zu schmal für mein Auto. Und 2 Auto weiter ist er noch rausgefahren, dann hat er mich da reingelotzt. Und wie ich reingefahren bin, habe ich dann gebetet, o Herr, gib mir einen Parkplatz, lass mich da parken. Und tatsächlich habe ich da einen Parkplatz gekriegt. Ich habe es dem Parkleiter dann auch gesagt. Ich habe gebetet, dass ich den Parkplatz kriege. Ja, ah ja, hat er gesagt. Kann schon helfen. Und drin habe ich es dann auch nochmal erzählt, weil ich war echt so beeindruckt, dass das wirklich geklappt hat. Und habe es dem auch nochmal erzählt. Naja, der hat auch so lose Floskel drüber geben, naja, hilft schon.
Ja, Gott hilft auch in den ganz profanen Dingen des Alltags. Aber ihr Lieben, du darfst kein Gesetz daraus machen, dass das immer so funktioniert, ja? Und dann enttäuscht sein, wenn es mal anders kommt. Denn Gott führt immer souverän, so wie er will. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal eine Situation, auch heute geht es immer weit zurück, am Anfang unseres Glaubenslebens. Ich hatte so starke Anfechtungen und weil unser Kind sehr unruhig war, habe ich eine Zeit lang im Wohnzimmer geschlafen. Und ich hatte wirklich, kam ja aus der Drogenszene, ich hatte mit LSD zu tun, LSD experimentiert und da siehst du wirklich Dämonen. Und auch nach meiner Bekehrung hatte ich einmal so einen starken Angriff, ich lag dort im Wohnzimmer auf dem Sofa zugedeckt, wollte eigentlich schlafen und bekomme solche Angriffe. Und dann höre ich, fang doch an in neuen Zungen zu beten. Ich meine, das gehört zu haben. Und habe dann angefangen zu beten und zu preisen und den Herrn zu loben in neuen Zungen. Und es hat keine Minute gedauert, dann bin ich friedlich eingeschlafen, es war alles in Ordnung. Am nächsten Tag liege ich wieder dort und will schlafen und habe wieder denselben Angriff. Ja, und ihr wisst, dass ich hier kaum über Dämonen oder sowas spreche. Aber ich sage es deswegen, um ein Prinzip deutlich zu machen. Und ich denke, Mensch, gestern habe ich einfach in Zungen gebetet, bete ich in Zungen. Und fing wieder an, in Zungen zu beten, dachte, ja, das ist der Trick, so funktioniert es. Und die Angst blieb. Ich hatte eine Bedrückung, eine starke Bedrückung, bin nicht frei geworden. Und dann höre ich, bete mich an in deinen eigenen Worten, preise mich einfach, so wie du mich schon kennengelernt hast. Und ich habe angefangen, oh Gott, du bist so groß, du bist so mächtig, du bist so stark, danke, dass du mein Erlöser bist. Und eine Minute später war der Friede Gottes da und ich konnte in Ruhe einschlafen. Ja. Also es ist so, wir müssen ein bisschen darauf achten, nicht aus jedem Erlebnis ein Gesetz zu machen, sondern wir brauchen die Abhängigkeit von unserem Gott, der uns führen kann in den einzelnen Situationen. Und manchmal führt er uns so und ein anderes Mal führt er uns anders. Aber Hauptsache, er führt uns. Darauf kommt es an. Gell?
Ich möchte auch noch ganz kurz was von den Lego-Bautagen erzählen. Der Hans hat ja erwähnt, dass wir verschiedene Herausforderungen hatten. Und eine davon war, dass zum Beispiel am Dienstag der Paul, hat er ja schon gesagt, unser Kleiner, der hat totale Ohrenschmerzen gekriegt. Und der hat eigentlich gar nichts machen können und das Schmerzmittel hat nicht gewirkt. Und kurz nach dem, wie das an dem Tag das Ferienprogramm zu Ende war, habe ich gesagt, ich fahre doch nur zum HNO raus und lass nachschauen. Und dann sagt er, ja, das ist eine beidseitige Mittelohrentzündung. Und da denke ich mir, Mist, wie soll denn das jetzt die ganze Woche werden? Dann falle ich aus oder keine Ahnung was, oder der Paul kann auch nicht, also naja, denkt man sich alles Mögliche. Und er hat ein Antibiotika verschrieben gehabt und dann waren wir wieder auf dem Weg hierher, weil ja alle anderen noch da waren. Und ich habe dann auch noch so, ich habe gar nicht richtig gebetet, wenn ich ehrlich bin, aber so, ja, wie das oft so ist in Gedanken, wo man dann so mit Gott auch so ein bisschen redet und so. Und der Paul sagt dann, wie wir hier angekommen sind, er hat keine Ohrenschmerzen mehr. Und ich habe ihm aber kein Schmerzmittel gegeben, kein Antibiotika, noch gar nichts. Und also er nimmt zwar, hat zwar sein Antibiotika genommen, aber die ganze Zeit, seitdem, dass wir wieder hier waren, hat er kein einziges Mal über Ohrenschmerzen geklagt. Und da bin ich Gott echt sehr dankbar, dass er da eingegriffen hat.
Möchte ich noch was von dieser Woche schnell sagen. Ich habe nachts geklagt, dass ich niemanden habe, der mit mir Hebräisch lernt und redet, dass ich es auch lernen kann. Und dann hat Jesus gesagt, Adele, ich rede mit mir, bete zu mir.
Ja, oft vergisst man das so schnell wieder. Und ich war vor 4 Wochen auf der Radltour, wir waren 9 Leute und haben in einem großen Zelt geschlafen, so ein Malteser-Zelt im Feldbett. Und wir sind halt am Campingplatz hingefahren in Lago Maggiore. Und der Chef hat schon gesagt, ja, passt auf eure Radeln auf, da kommt oft wer und klaut die. Und wir so, ja gut, haben wir gehört, wir schließen so wie immer. Und wir haben alle sehr gute Mountainbikes. Und dann direkt in der ersten Nacht wacht praktisch mein Bruder auf, weil er aufs Klo muss und geht aus dem Zelt aus und macht den Reißverschluss auf. Und dann hört er nur noch, dass irgendwie so Schritte weglaufen. Und dann macht er so einen kurzen Blick, ja gut, nein, Radeln sind noch da. Die waren heute am Radlhänger fest hochgehängt und geht aufs Klo und dann geht er wieder zu dem einen Radl, also es waren immer 3 zusammengehängt, geht er hin, nimmt so ein Radl weg und dann checkt er halt, dass das Radlschloss schon auf ist. Und dann waren halt das Radlpaar war schon aufgeknipst und der ist nur noch weggerannt. Und wenn er da nicht nochmal hingegangen war, dann hätte er zumindest die 3 Radeln schon mitgehabt und hätte alle anderen auch noch mitgenommen in der Nacht. Und es war halt genau die eine Minute, wo er halt aufgewacht ist und kann man sagen, ja, das war jetzt Glück oder war höhere Macht, dass er heute aufgewacht worden ist. Ja.
Also ich habe wieder mal meinen ganzen Mut zusammengepackt, weil ich euch das unbedingt erzählen will. Es geht eigentlich nicht um mich, sondern um meinen Sohn. Der arbeitet als Baumchirurg. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, was es ist. Auf jeden Fall geht er ganz hoch in ganz hohe Bäume, also Meter hoch, unvorstellbar. Da hat mir ein paar Videos geschickt, von was er so macht. Und das war mir richtig erschreckend, dass er da oben mit seinem Ausrüstung und einem Säge da oben ich weiß nicht, wie er das macht. Auf jeden Fall bete ich sehr oft für ihn und leide für ungefähr 4 Wochen. Aber ihr seid lange nicht mehr von ihm gehört und habe trotzdem weiter gebetet. Und er hat dann eine Nachricht geschickt, dass er vom Baum gefallen ist. Und zwar hat er sein Seil von oben, darf er eigentlich gar nicht machen, wieder rauf und hat es gelöst. Und er ist 7 Meter in der Tiefe gefallen auf den Boden. Und ich dachte, ich habe das falsch verstanden. Ich dachte, dass er nur ein paar Rippen hier vorne gebrochen hat. Aber da war jetzt... Der ist jetzt krankgeschrieben, er hat uns besucht wieder mit seiner Freundin und er hat erzählt, nicht vorne hat er die Rippen gebrochen, sondern hinten auf der oberen Wirbelsäule waren 2 Rippen angebrochen. Und wie gesagt, ich bete für ihn jeden Tag und ich war so froh, dass ihm nichts richtig Schlimmes passiert ist. Dass er, der Herr ist, es hätte ja ganz schlimm ausgehen können, dass er gar nicht mehr aufstehen hätte können. Aber der ist selber im Krankenhaus reingelaufen. Und ich glaube, ich meine, ich habe ihn dann, die haben uns besucht und wir haben zusammen gegessen und so. Und dann habe ich ihnen erzählt, du weißt, ich habe so gebetet für dich. Ich bete für dich jeden Tag. Und der ist nämlich, der hat ein Problem mit Glauben, aus verschiedenen Gründen. Aber der hat mir gesagt, du willst mir doch nicht erzählen, deswegen dir, weil du gebetet hast, ich bewahrt worden bin. Und dann habe ich gesagt, nee, das würde ich mir niemals anmuten. Ich bete für dich jeden Tag, das stimmt. Aber das ist unser lieber Gott, das ist Gott, der dich bewahrt hat. Der hat dich bewahrt, Matthias. Du bist aufgestanden, kannst jetzt laufen und alles, ist nicht alles wieder gut, aber du kannst deinen Job wieder ausüben. Der fängt nächste Woche wieder an. Und ja, das ist für mich eigentlich schon eine Runde. Und ich habe das bestimmt nicht gemacht. Gott hat es gemacht. Okay.
Gott ist so gut, oder? Und jeder hat seine ganz eigenen persönlichen Geschichten. Wenn wir anfangen, ihm unser Leben zu geben und ihn auch wirklich zu ehren und Tag für Tag uns neu auf ihn auszurichten, überall können wir seine Wunder und Werke sehen und erleben. Und es ist so unfassbar großartig. Er ist lebendig, er ist für uns am Kreuz gestorben, wir sind erlöst durch ihn und wir dürfen ihn spüren, jeden Tag aufs Neue.